Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter. Ein großes Licht, das den Tag regiere. Und ein kleines Licht, das die Nacht regiere. Dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Und Gott sprach, es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art. Und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Da war das Abend und Morgen, der sechste Tag. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen hatte. So sind Himmel und Erde geworden, zu der Zeit, da Gott, der Herr, Erde und Himmel machte.
Wir wollen uns an drei Sonntagen mit dem Anfang der Bibel beschäftigen. Unsere Trilogie nennt sich Genesis 1, 2, 3. Und heute beginnen wir mit dem ersten Kapitel aus 1. Mose 1. Ich nehme noch drei Verse aus 1. Mose 2 hinzu, wie wir gehört haben. Die gehören einfach auch dazu. Die Kapiteleinteilung und Verseinteilung ist hier etwas viel späteres als die Niederschrift der Bibel. Nun, wir beginnen gleich von vorne und ich bitte nun alle, die eine Bibel zur Hand haben, diese auch aufzuschlagen. Was wir gehört haben, ist 1. Mose 1, 1 bis 2, 4 nach Luther 84. Das ist auch meine Übersetzung. Ich lese es jetzt nicht noch einmal vor. Aber wir beginnen bei 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Am oder im Anfang. Also die Bibel beginnt wirklich am Anfang. Was war vorher? So immer mal wieder die Frage. Was war vorher? Was ist vor dem Anfang? Ja, eigentlich ist diese Frage unlogisch, aber schaut, dort, wo der absolute Anfang ist, dort können wir nicht mehr voran gehen. Dort hört unser Denken auf. Wir sind hier an dem Punkt, worüber hinaus nichts mehr gedacht werden kann. Der absolute Anfang. Mir scheint wichtig, mal wieder zu betonen, dass Gott außerhalb der Zeit steht. Über der Zeit. So. Es ist nämlich so, dass Gott sowohl die Vergangenheit wie auch die Gegenwart als auch die Zukunft kennt. Jetzt muss ich die nächste Folie haben, danke. Wir sehen hier eine Skizze, die habe ich in der Sonntagsschule kennengelernt. Vielleicht an alle Kids-Treffleiter, das prägt sogar zukünftige Pastoren. Oder? Das ist so eine Skizze, wir sehen Gott, sieht zugleich die Schöpfung, sieht zugleich das Leben Jesu Christi, er sieht mein Heute und er sieht die Zukunft. Aber diese Skizze dann aus einem Dogmatikbuch, das ich später entdeckt habe, herausgenommen. Gott ist nicht an die Zeit gebunden. Aber wir als an die Zeit gebundene, wir können so etwas gar nicht denken. Wir können nicht denken, was war vor dem Anfang und wir können auch nicht denken, wie ist es, wenn jemand außerhalb der Zeit steht. Gott hat die Zeit erschaffen. Und so können wir manchmal auch nicht zusammenbringen, wie kann es sein, dass Gott uns menschliche Verantwortung gibt und zugleich die Zukunft kennt und auch eingreift. Und irgendwie passt das alles zusammen. Wie kann es sein, dass Gott bereits alle Tage meines Lebens ins Buch geschrieben hat und ich diese ja noch leben muss? Gott ist außerhalb der Zeit. Hier haben wir eine Antwort. Und dann weiter lesen wir, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Sehen hier, Gott schuf. Gott schafft die Schöpfung. Hier erscheint im hebräischen Grundtext das Wort bara. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, Bereshit bara. Am Anfang schuf Gott Elohim. Gott schafft, und das Wort bara, das ist ganz interessant, immer im Alten Testament, wo dieses Wort erscheint, ist das Subjekt Gott. Es ist nie ein Mensch, der gemäß bara etwas schafft. Immer Gott. Und es erscheint auch nie im Zusammenhang mit bara der Akkusativ des Stoffes, wie man das so schön nennt. Das ist ganz einfach, tönt etwas kompliziert, aber es erscheint nie etwas, woraus Gott etwas schafft. Also wir Menschen, wir machen ja vielleicht aus Lehm Hütten, aber wenn Gott bara schafft, dann schafft er aus dem Nichts. Daraus stammt dann auch der Ausdruck ex nihilo, aus dem Nichts. Und wir lernen daraus, dass alles, was wir sehen, Himmel und Erde, also das Universum, von Gott geschaffen wurde. Es ist von Gott abhängig und dennoch von Gott zu unterscheiden. Das bedeutet, dass alle Materie ewig ist. Nein, eben nicht. Keine Materie ist ewig. Nur Gott ist ewig. Alles, was wir sehen, wurde geschaffen an einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Und deshalb dürfen wir Materie auch nicht anbeten, die Natur nicht anbeten, das Geschöpf nicht anbeten, keine Statuen anbeten, keine Glücksbringer. Warum? Weil es wäre eine Verachtung dessen, der all das geschaffen hat. Die Schöpfung ist abhängig von Gott. Nun, wir sehen hier also, Gott schafft die Schöpfung. Schöpfung und Gott sind zu unterscheiden und doch besteht eine Abhängigkeit. Übrigens, das ist in allen Weltreligionen einzigartig, so etwas. Ich möchte mal ein bisschen ausführen, was denn der Mensch heute denkt, wie dieses Verhältnis so aussieht. Zunächst einmal der Materialismus. Das ist die heute gängigste Sichtweise. Da sagt man, alles ist Universum. Alles ist Universum. Es gibt gar keinen Gott, es gibt nichts Transzendentes, wie man so schön sagt, nichts Übernatürliches. Und ich habe einen Kollegen, der doktoriert gerade in der Neurophysik, glaube ich, das so mit dem Hirnforschung. Und er sagt, der Mensch besteht nur aus Hirn, oder? Es gibt keine Psyche. Es ist alles nachweisbar, so mit Hirnströmungen und so. Das ist typisch materialistisch. Alles ist Universum, Gott gibt es gar nicht. Nun aber gibt es gläubige Christen, die sind eigentlich praktische Materialisten. Die leben nämlich so in dieser Weltzeit, als wäre die Welt alles, was wir haben. Oder? Man lebt für den Beruf, man lebt für die Familie, man lebt für viel Geld, man lebt für Anerkennung. Und manchmal fragt man sich dann, was wäre anders, wenn sie nicht gläubig wären? Diese Frage möchte ich mal mitgeben an dieser Stelle. Was wäre in Ihrem Leben anders, wenn Sie nicht gläubig wären und so glauben würden? Praktische Materialisten, oder? Eine weitere Sichtweise ist der Pantheismus. Vielleicht auch schon mal gehört. Alles ist Gott, Pan, ganz, Theos, Gott. Alles ist Gott, oder? Ich kann den Baum umarmen, dann umarme ich Gott oder so. So eine Spezialform. Es gibt dann noch den Panentheismus, der sagt eben, dass im Einzelnen Gott drin ist. Nicht alles ist Gott, aber im Einzelnen ist Gott drin. Ja, das ist ein großes Problem, wenn man das so sieht. Weil dann ist auch das Böse Gott. Dann ist Gott auch das Unheilige. Alles, was in dieser Welt nicht gut ist. Noch eine weitere Sichtweise. Der Dualismus. Dualismus besagt, es gibt da Gott, das Gute, und dann gibt es das Universum, das Böse. Habe gelesen, Star Wars bringt das ein bisschen zum Ausdruck. Kenne das nicht so gut, habe das nie gesehen, hat mich nie interessiert. Aber da gibt es doch anscheinend so die bösen Mächte und die gute Mächte. Und dann gibt es so Ausdrücke wie, die Macht sei über dir. Und da meint man dann eben, das Gute sei über dir und das Schlechte ist das Universum. Nun gibt es auch Christen, die leben ein bisschen dualistisch. Ja, die Welt ist alles böse, ist alles schlecht. Das wäre dann so eine Spezialform. Und dann gibt es noch den Deismus. Deismus, da hat Gott mal eine Schöpfung geschaffen, aber er greift heute nicht mehr in die Schöpfung ein. Man spricht dann vom Uhrmacher-Gott. Er hat eine Uhr aufgezogen und diese Uhr, also die Welt, die läuft jetzt ab, dem Ende entgegen. Und Gott greift nicht mehr ein. theistisch. Klar, es gibt dann Theisten, die sagen, Gott hat schon Moralvorstellungen, also er möchte nicht, dass wir töten und so weiter. Aber er greift nicht in unser Leben ein. Nun habe ich festgestellt, dass manche Gläubige auch wie praktische Theisten leben. Ja, vor allem sind das Namenschristen oder laue Christen, so habe ich auch eine treffende Bezeichnung dafür gefunden. Oder sind Gläubige oder eben nicht ganz richtig Gläubige? Da fehlt es plötzlich an echtem Gebet, an echter Hingabe, an echter Anbetung und vor allem am Vertrauen darauf, dass Gott für die Zukunft sorgen kann. Und jetzt das Herausfordernde. Ich glaube, wir alle, ich inklusive, neigen dazu, in unserem Glauben theistisch zu werden. Oder da erleben wir plötzlich etwas Schreckliches im Leben. Man wird angefeindet und dann plötzlich denkt man, ja, ich muss selbst zu meinem Recht kommen. Gott kann mir jetzt nicht mehr helfen. Und plötzlich verliert man alles Vertrauen darauf, dass Gott doch alles im Griff hat. Und man neigt dann zu einem praktischen Theisten zu werden. Gut, da nun aber Gott die Schöpfung geschaffen hat, die Schöpfung von Gott abhängig ist und Gott immer noch eingreift, folgt daraus, dass wir Menschen auch von Gott abhängig sind. Wir sind Geschöpfe Gottes. Und Gott hat als Schöpfer mit seinen Geschöpfen einen Plan. Also jeder, der etwas erschafft, hat einen Plan damit. Kleine Klammerbemerkung, vielleicht die postmodernen Künstler nicht. Klammerbemerkung zu. Aber sonst hat wohl jeder, der etwas schafft, einen Plan damit. Und Gott auch. Und er hat mit uns Menschen einen wunderbaren Plan. Und die Bibel ist voll davon, dass wir Menschen an diesem Plan vorbeileben. Da geht es dann vor allem in 2 Wochen bei Lysander Meyer in seiner Predigt darum, Genesis 3, also 1. Mose 3, warum leben wir denn nicht mehr im Plan Gottes? Wegen der Sünde. Und deshalb sind wir Menschen von Gott getrennt. Ein Prophet hat das mal so ausgedrückt, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Nun aber, die Bibel ist Evangelium, gute Botschaft und sie erzählt davon, dass Gott Mensch wurde, Geschöpf wurde, unendlich klein, gelebt hat, sündlos und dann am Kreuz für uns gestorben ist. Und deshalb sagen wir ja immer mal wieder, das Kreuz ist die Verbindung zwischen Gott und Mensch. Jesus Christus ist gestorben, auferstanden. Nun dürfen wir unsere Sünden Jesus Christus bekennen. Er vergibt sie uns. Und wir dürfen ein neues Leben in Hingabe an Jesus Christus beginnen, als Kind Gottes. Zeigt sich in Ihrem Leben der Glaube an einen persönlichen Schöpfergott? Das ist die Frage. Worum geht es denn in unserem Leben? Warum? Wofür leben wir? Was ist das Lebensziel? Ich möchte, dass wir uns diese Frage mal stellen. Wofür leben wir? Kommt da das Ewige auch zum Zug? Das Ewige, das, was Gott von uns möchte. Zeigt sich unser Glaube auch in der Überzeugung, dass Gott heute noch eingreifen kann? Heute noch sorgend eingreift für uns? Wir uns deshalb keine Sorgen um die Zukunft, die Gott ja kennt, machen müssen. So viel zum Anfang, mein erster Punkt, oder? Gott schuf aus dem Nichts. Mein zweiter Punkt wird etwas Stress. Ja, vielleicht nicht unbedingt, ich versuche es langsam zu machen. Aber wir gehen jetzt ganz kurz über die Verse 2 bis 31. Einfach ein paar Punkte, die ich spannend fand bei der Vorbereitung. Beispielsweise steht in Vers 3, und Gott sprach. Könnt ihr euch kurz überlegen, wie oft steht wohl im 1. Mose 1, Gott sprach? Die Antwort ist einfach, 10-mal. Ich fand das noch spannend, weil es gibt ja die 10 Worte Gottes, das sind die 10 Gebote. Und bereits im 1. Mose 1 spricht Gott 10-mal. 10-mal und Gott sprach. Gott ist ein Gott, der spricht. Wenn ich das so sage, vermute ich viel Zuspruch von allen Gläubigen hier. Gott spricht. Aber ich frage mich, ob das nicht etwas Atemberaubenderes ist, als nur einfach, dass wir das zur Kenntnis nehmen. Ich sage es noch einmal, Gott ist ein Gott, der spricht. Das ist doch etwas Atemberaubendes. Geht mal auf die Straße und sagt einem Passanten, Gott hat heute zu mir gesprochen. Dann schaut mal, ob der euch noch ernst nimmt. Das ist phänomenal. Gott spricht. Wir haben einen kommunikativen Gott. Nun, wie spricht Gott denn heute zu uns? Ich möchte immer und immer wieder betonen, Gott spricht zunächst und vor allem durch die Bibel, das geschriebene Wort Gottes. Ich kenne viele Gläubige, die sagen mir dann immer mal wieder, Gott hat zu mir gesagt. Traurig ist es, wenn das dann nicht so herauskommt. Ich kenne Gläubige, die haben riesige Glaubenskonflikte erlebt, weil sie zu 100.000% sicher waren, Gott möchte genau diese Frau ihnen schenken. Und dann hat diese Frau einen anderen geheiratet. Riesiges Problem. Ja, man kann jetzt ein bisschen lachen, aber das ist in meinem nahen Umfeld geschehen. Und da gibt es so Probleme. Und deshalb möchte ich uns ermutigen, lesen wir die Bibel, das geschriebene Wort Gottes. Das stimmt. Mein Vorgänger hier hat ja immer wieder betont, ein Satz, den ihr bestimmt schon auswendig kennt, wer das gewöhnliche Wort Gottes nicht mehr hört, hört auch das außergewöhnliche Wort Gottes nicht mehr. Oder nicht? Ich finde das einen wunderbaren Satz. Wer nicht bereit ist, auf das geschriebene Wort Gottes zu hören, wird auch das Außergewöhnliche nicht mehr hören oder nicht hören. Und das Außergewöhnliche, das lesen wir auch in diesem Wort, wie Gott den Menschen begegnet ist. Ganz verschiedene Arten. Und das gibt es durchaus auch. Aber wir müssen bereit sein, den grundsätzlichen Willen Gottes zu akzeptieren und zu kennen. Gott spricht. Weiter lesen wir in Vers 4. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Es war gut, also perfekt. Gott hat geschaffen und es war perfekt. Klar, es war noch nicht sehr gut. Aber nicht, weil das Licht nicht sehr gut gewesen wäre, sondern weil noch so viel fehlte. Aber der Tag an sich genommen, der war hervorragend. Gott hat wunderbar geschaffen. So, und jetzt eine kleine Klammerbemerkung. Die ist nicht so wichtig für unser Leben, aber ich fand sie doch interessant. An einem Tag sagt Gott nicht, dass es gut ist. Es scheint wie, als würde er es vergessen. Ja, Gott hat es wohl nicht vergessen, aber ich weiß nicht, warum er nichts von gut sagte an diesem Tag. Das ist der zweite Tag. Und dann dafür am dritten Tag sagt Gott zweimal, dass es gut ist. Das ist interessant, könnt ihr sonst mal nachlesen. Und seitdem, dass dieses Wort hier steht, haben die Israeliten und die Juden vor allem am Dienstag geheiratet. Das ist ja der dritte Tag, oder? Sonntag, der erste. Und ich habe sogar gelesen, ich weiß jetzt nicht, ob ich da richtig nachgeforscht habe, dass bis im Mittelalter auch in der christlichen Kirche der Dienstag der Hochzeitstag war. Weil Gott sagt an diesem Tag zweimal, dass es gut ist. Ja, können wir nicht viel für unser Leben anfangen, aber ich fand es trotzdem interessant. Kommen wir zu Vers 14. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht, und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Gott gibt hier den Lichtern drei Funktionen. Erstens, Unterscheidung zwischen Tag und Nacht. Zweitens, sollen die Festzeiten markieren. Und drittens, leuchten. Und bis heute ist der Kalender eigentlich nach dem Licht ausgerichtet. Monat. Ja, es geht dann nicht ganz auf, oder? Mit dem Jahr. Aber wir orientieren uns und auch Ostern ist immer wegen dem Mond und so weiter. Also wir orientieren uns nach wie vor an diesen Lichtern. Und ich glaube, ich bin überzeugt davon, Gott hat hier eine Ordnung geschaffen. Er hat hier eine Ordnung geschaffen zwischen Tag und Nacht, Arbeit und Erholung. Und er hat eine Ordnung geschaffen zwischen Anstrengung und Feiern, Festen. Ein Dozent von uns hat mal gesagt, Gott im Alten Testament ist ein richtiger Partygott. Ja, Neudeutsch, oder? Das wird ständig gefeiert im Volk Israel. Warum? Weil Gott möchte, dass wir uns daran erinnern, was Gott alles Gutes tut für uns. Das Leben ist nicht nur Anstrengung, aber auch. Und dann sollen wir das auch feiern. Wisst ihr, wir müssen einatmen und ausatmen. Das gehört beides zum Leben. Wir können nicht immer nur geben und geben und geben. Wir haben jetzt evangelisiert vorletzte Woche. Vielleicht braucht manch einer jetzt ein bisschen Ruhe, Erholung. Und dann wiederum einen neuen Schub. Und dann wieder Erholung. Dann wieder ein neuer Schub. Und so leben wir. Weil Gott diese Ordnung gegeben hat. Und diese Ordnung ist paradiesisch. Nicht nachsündenfallerisch, oder wie man das so nennt. lapsarisch. Oder, ja, ich kenne die Fremdwörter schon, aber die bringen nicht so viel. Es ist paradiesisch. Jetzt gehen wir noch zu Vers 26. Da steht, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Gott sagt, lasset uns. Er spricht hier, so meine Überzeugung, innerhalb der Trinität. Sagt, kommt, wir wollen den Menschen schaffen. Hat einen Plan. Und er schafft den Menschen nach seinem Ebenbild. Bis heute ist jeder Mensch ein Geschöpf, das von Gott geschaffen wurde und von Gott geplant wurde. Kein Kind des Zufalls, wie wir manchmal singen. Gewollt. Ich denke, die hier an Menschen, habe vor allem Erfahrung gemacht mit Teenagern, die fühlen sich nicht gewollt. Haben das Gefühl, sie sind ein Produkt des Zufalls, nicht gut. Dann kann es sogar sein, dass die Eltern diese Kinder nicht mal gewollt haben. Das habe ich auch schon gemerkt, oder? Und dann heiratet man, weil ein Kind unterwegs ist, und dann sagt man in einem dummen Moment noch, ja, wir hätten dich gar nie gewollt und wegen dir haben wir geheiratet und jetzt streiten wir wegen dir und so. Schrecklich. Und dann die wunderbare biblische Botschaft. Gott hat dich gewollt. Gott hat uns erschaffen. Kein Produkt des Zufalls. Psalm 139 schreibt das noch ganz deutlich. Wie David sagt, wie wunderbar wir Menschen gemacht sind. Und meine Seele erkennt das wohl, sagt er. Und dann sagt er, und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden wollten. Sollten. Und er schreibt dort auch noch, dass bereits als wir im Mutterleib erschaffen wurden, Gott uns gesehen hat und uns gewollt hat. Psalm 139, Vers 13 bis 16. Wir sind gewollt. Und als Ebenbild Gottes sind wir auch unendlich wertvoll, unabhängig davon, ob wir gläubig sind oder nicht. Egal. Jeder Mensch ist unendlich wertvoll als Ebenbild Gottes. Und ich sage immer mal wieder, die Menschenrechte machen nur wegen dieser Stelle in der Bibel Sinn. Die Menschenrechte. Oder? Dass wir Menschen mehr sind als ein Tier, mehr sind als Materie und dass wir Menschen Tiere und Materie zu unserem Nutzen gebrauchen dürfen, ist deshalb, weil Gott uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat und uns die Macht gegeben hat, hier zu herrschen, zu bebauen den Garten. Zu schauen, dass es der Welt, der Erde gut geht. Das ist unser Auftrag seit der Schöpfung. Jetzt komme ich noch zu Vers 29 und 30. Da steht, und Gott sprach, seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen aus der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Also Gott gibt hier dem Menschen das, was Samen gibt, Getreide und Früchte. Und den Tieren gibt er das Kraut. Deshalb esse ich ja keinen Salat, oder? Nein, nur ein kleiner Witz. Aber er hat mich fasziniert, ganz ehrlich. Gut, es hat mir dann jemand gesagt, sag mal einem Bauer, dass der Salat Kraut ist. Naja, ja. In 1. Mose 9, Vers 3 erscheint dann noch ein ganz wichtiger Vers für mich. Dort sagt Gott, und alle Tiere sind euch auch zur Nahrung gegeben worden. Das ist dann nach der Sintflut, wo Gott das mitgibt. Vielleicht, damit der Mensch nicht gerade von Anfang an die Tiere wieder ausgerottet hat, oder? Ja, damit das dann ein bisschen in die Welt gehen konnte. Und in 1. Timotheus 4, Vers 4 steht, denn nichts ist verwerflich und alles ist gut, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Ob jetzt jemand vegetarisch lebt oder karnistisch, ich glaube, so sagt man dem Gegenteil von vegetarisch, also fleischessend, das, was wir essen, sollen wir genießen und Gott dankbar sein. Vielleicht gerade heute Mittag, wenn wir essen, dass wir Gott einfach dankbar sind, dass er das uns gegeben hat. Ob es jetzt ein feines Stück Fleisch ist oder ihr vielleicht einen feinen Salatteller, genießt es und seid Gott dankbar. Zum Schluss steht da noch in Kapitel 1, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Ja, besser als hervorragend, wenn das ginge. Perfekt. Summa cum laude. Unglaublich genial, diese Schöpfung. Ich möchte uns fragen, wie reagieren wir darauf, wenn wir all das hier lesen und die Schöpfung betrachten? Was ist unsere Reaktion, wenn wir sehen, dass die Schöpfung unglaublich groß ist? Ich wollte herausfinden, wie groß. Habe dann herausgefunden, wohl vielleicht unendlich. Bestimmt 17 Milliarden Lichtjahre groß. So denkt man heute. Und ich glaube, es breitet sich aus. Und vielleicht, also wahrscheinlich ist sogar das Universum unendlich. Auch das ist etwas, was wir uns nicht denken können. Und dennoch ist das Universum auch unendlich klein. Also zumindest die Schöpfung ist unendlich klein. Die Zellen, die Bakterien, die Atomkerne, unendlich klein fast, oder? Und dennoch unglaublich geordnet. Oh, wie ist die Schöpfung geordnet? Wie mussten wir im Physikunterricht Konstanten kennenlernen? Und mich als Zahlen faszinierender, oder ja, aber eine Faszination für Zahlen, ich habe das geliebt, solche Zahlen, wie beispielsweise Pi. Ich habe mal eine Wette gemacht, dass ich Pi auf 100 Nachkommastellen auswendig aufsagen kann. Ja, das vergisst man am nächsten Tag schon wieder, aber ja. Es ist so genial, Gott hat das gemacht, es funktioniert, wir können kein Auto fahren, wir können nicht schwimmen, gäbe es keine Ordnung in der Schöpfung. Unglaublich genial. Unglaublich schön, unglaublich faszinierend. Wie reagieren wir darauf? Ich wünsche mir, dass wir anbetend reagieren. Dass wir staunen, Gott danken, ihn lobpreisen und dann auch genießen. Staunen, oder? Genießen. Gott sah an alles. Gott hat seine Schöpfung angeschaut. Wie viel mehr dürfen wir das dann anschauen? Und auch wenn unterdessen der Sündenfall geschehen ist, glaube ich, dass immer noch unglaublich viel Schönes in der Schöpfung drin liegt. Faszination. Ich komme noch zum dritten Punkt. Wir lesen nämlich am Schluss von Kapitel 1, Vers 31, dass hier steht der sechste Tag. Und dieser sechste, dieses Wort sechs, das erscheint hier als Ordinalzahl und nicht als Kardinalzahl. Ich mache einen kurzen theoretischen Unterbau, um das euch zu erklären. Wenn im Hebräischen etwas mit einer Kardinalzahl beschrieben ist, also 1, 2, 3, 4, 5, dann bedeutet das, dass man das für sich alleine nehmen kann. Wenn etwas als Ordinalzahl steht, also 1., 2., 3., 4., dann ist klar, da muss noch etwas kommen. Und das ist nur im Hebräischen sichtbar hier. Aber ich fand das sehr spannend. Als man diesen Text zum ersten Mal las, da war jedem Hebräer klar, nach dem sechsten Tag muss noch ein siebter Tag kommen. Es ist noch nicht fertig. Und genau davon lesen wir in Kapitel 2. Da steht, so wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer, aber, und so vollendete Gott am siebenten Tag seine Werke, die er machte. Und ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Es braucht den siebenten Tag. Und Gott hat am siebenten Tag die Schöpfung vollendet. Am Schluss der Schöpfung steht nicht der Mensch, der geschaffen wurde, obwohl er die Krönung der Schöpfung ist, die Krone der Schöpfung. Am Schluss der Schöpfung steht der Schöpfer, Gott. Das müssen wir immer mal wieder beachten. Nicht wir sind das Oberste, das Maß aller Dinge. Homo mensura, wie man so schön sagte. Der Mensch bestimmt, was ist. Nein, das Maß aller Dinge ist Gott. Er vollendet die Schöpfung. Und Gott segnete den siebenten Tag, Vers 3, und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Gott segnete. Zusammenhang der Schöpfung bedeutet segnen, fruchtbar machen, Fruchtfülle entstehen lassen, zusätzlicher Ertrag, zusätzliche Kraft. Und heiligen meint absondern. Gott ruhte an diesem Tag. Und jetzt ratet mal, was ist das hebräische Wort für ruhen? Schabbat. Und Schabbat kann man auch übersetzen mit aufhören. Gott ruhte, indem er aufhörte von dem, was er sechs Tage lang gemacht hat. Das meint Sabbat, ruhen, aufhören mit dem, was man bereits getan hat. Ich möchte mal ein bisschen kurz erklären, wie damals das alttestamentliche Volk Gottes den Sabbat eingehalten hat. Durch Gedenken. Sie gedachten an das, was Gott Großes getan hat. Auszug aus Ägypten, Schöpfung und so weiter. Weiter haben sie sich an diesem Tag abgesondert von aller Alltagsarbeit. Haben aufgehört damit, was sie sonst getan haben. Und sie freuten sich an diesem Tag und haben an diesem Tag nie eine schlechte Botschaft weitergegeben. Keine traurige Nachricht. Und sie haben diesen Tag geehrt, indem sie sich festlich angezogen haben, die Wohnung geschmückt haben, so richtig diesen Tag besonders gehalten haben. Nun die Christen, kurzer Einschub zu den Christen, die haben von Anfang an nicht den Sabbat gehalten, obwohl nirgends in der Bibel steht, dass man auf den Sonntag ausweichen soll. Aber da ist eben Jesus schuld daran, denn er ist eben auferstanden am ersten Tag der Woche. Und den Christen, also den Jüngern am ersten Tag der Woche begegnet. Und dann eine Woche später wiederum dem Thomas und den Jüngern. Und ab diesem Zeitpunkt haben die Jünger sich hauptsächlich am ersten Tag der Woche getroffen. 1. Korinther 16, Vers 2 steht, wenn ihr sonntags zusammenkommt, also am ersten Tag der Woche, dann sammelt auch. Und bereits in der Didache, das ist die erste Gemeindeordnung, nach Abschluss der Bibel steht, dass die Christen sich am Sonntag versammeln sollen. Und das ist eigentlich bis heute so, weil Sonntag ist der Tag des Herrn. Leider, und ich finde das sehr schade, ist Sonntag irgendwie Tag der Sonne. Klar, man sagt dann schon, Jesus ist die wahre Sonne. Aber mir gefällt da das Französische, Dimanche, oder das Italienische, so, Domenica, oder das Spanische, Domingo und so weiter. Kommt alles vom Lateinischen Dies Dominicus. Tag, dies, Tag des Herrn. Das ist eigentlich der Sonntag, Tag des Herrn. Und deshalb möchte ich uns heute ermutigen, den siebenten Tag zu heiligen. Weniger als Befehl, mehr als Geschenk. Oh, ich finde es schade, wenn wir denken, wir müssen das tun. Gott hat es so gut gemeint mit uns. Wir dürfen an diesem Tag an das denken, was Gott Großes für uns getan hat. Im Gottesdienst, jeden Sonntag. Was ist das Größte als das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat? Und wir denken daran. Dann können wir uns an diesem Tag absondern von unserer Alltagsarbeit. Das Prinzip 6 plus 1 ist ein Prinzip, das jedem Mensch gut tut, ob er jetzt gläubig ist oder nicht. Das bringt Segen. 6 Tage arbeiten, ein Tag. Gut, ich möchte gerne manchmal 6 Tage Freizeit und ein Tag. Ja, aber das ist auch nicht so gedacht, oder? Aber das tut uns gut, 6 Tage arbeiten und jeder Mensch, der arbeitet und sinnvolle Arbeit tun kann, ist glücklicher, als wenn er keine sinnvolle Arbeit tun kann. Bin ich überzeugt. Das ist Schöpfungsordnung. Und dann dürfen wir uns absondern, oder? Der Schüler lernt dann am Sonntag nicht. Das ist das Lieblingsgebot vieler Schüler, ich kenne sie. Und der Arbeitnehmer kann am Sonntag auch aufhören von seiner Arbeit. Und wer im Haushalt, in der Hausarbeit arbeitet, versucht, diese Arbeit vielleicht auf das Minimum zu reduzieren, um etwas ausatmen zu können, um dann wieder einatmen zu können. Oder umgekehrt, ja. Und an diesem Tag freuen wir uns auch. Wir freuen uns, weil freuen tut gut. Und wir ehren diesen Tag vielleicht auch, indem wir uns vielleicht besonders anziehen, ja, die Wohnung schmücken, wie auch immer. Mein Wunsch ist vor allem, dass wir einen Unterschied machen zwischen den 6 Tagen und dem einen Tag. Warum? Weil heute vieles diesen einen Tag angreift. Die Gesellschaft möchte diesen Tag abschaffen heute. Ich glaube, das ist ein Angriff auf das jüdisch-christliche Erbe hier. Aber es tut uns nicht gut. Deshalb möchte ich uns ermutigen, einen Tag bewusst zu halten. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Herr Jesus Christus, vielen Dank für diesen wunderbaren Text. Ich liebe 1. Mose 1. Du hast alles wunderbar geschaffen. Du bist das Zentrum. Und ich freue mich, dass du uns auch den Sonntag geschenkt hast oder den Sabbat oder einfach den siebten Tag, wo wir ausruhen dürfen. Und so bitte ich dich für den heutigen Tag. Schenke uns die Kraft, Kraft, die ausgeht auf die nächsten 6 Tage. Ein Segen, der von diesem Tag ausgeht. Ich bitte dich, dass du uns auch Kraft schenkst für die nächste Woche, für alle Herausforderungen, die uns begegnen. Dass du uns durch diesen Gottesdienst und durch diesen Tag die Kraft dafür schenkst. Amen.